Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du Weisheit schenkst, dass du offene Ohren schenkst, Herr, dass diese Augen, unsere inneren Augen geöffnet werden, dass wir sehen können, was wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Ich bitte dich um diese offenen Herzen und geöffneten Augen durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Der Fritz Höfer hat schon am Anfang einen Text gelesen, der auch der Mittelpunkt meiner Predigt sein wird. Und zwar geht es da um diese Heilungsgeschichte, die Auslöser war für diese Situation, von der Fritz gesprochen hat. Die Heilung eines Gelähmten in der Apostelgeschichte 3. Ich lese da einige Verse. Aber ich möchte diese Begebenheit unter das Thema stellen, eine Heilung mit Folgen. Eine Heilung mit Folgen. Es geht hier nicht nur um Heilung, sondern um viel mehr. Und das wird gerade in dieser Begebenheit sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ich lese also zunächst einmal nur die Heilung und werde dann aber auch noch auf die folgenden Verse eingehen, denn das geht ja ganzes Kapitel 3, ganzes Kapitel 4, hat alles mit dieser Heilung zu tun und ihren Folgen. Es beginnt also damit, dass es heißt, Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebetes, die neunte, das ist also 3 Uhr Nachmittag, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben, und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wurde. Und dann heißt es in Vers 12 noch, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch? Und dann geht es weiter. Ihr Lieben, lasst mich ein paar Schlaglichter setzen auf diese ganz außergewöhnliche Situation, die uns hier geschildert wird. Nun, es ist ja eine Geschichte über eine Heilung, über eine göttliche Heilung, eine Heilungswunder, das Jesus getan hat. Und es gibt ja eine ganze Reihe von solchen Heilungswundern, die im Neuen Testament beschrieben sind, sowohl natürlich in erster Linie aus dem Erdenleben Jesus selber, aber dann auch durch die Apostel und durch die Jünger Jesu und durch die erste Gemeinde. Und das wurde so in die Gemeinde hineingetragen als etwas, wo wir sehen können, das gehört zum Gemeindeleben dazu, dass Kranke im Namen Jesu geheilt werden. Und darin ist es auch unser Anliegen, dass wir mehr und mehr in diese Wirklichkeit hineinkommen, dass wir das erleben, was hier im Neuen Testament steht. Und wir fangen an, es zu erleben. Wir wünschen aber noch viel mehr, das von dieser Heilungskraft durchbricht. Und deswegen wollen wir auch immer wieder die Gelegenheit schaffen, dass wir viel öfter noch für Kranke beten, um zu erleben, wie Gott auch heute heilt. Lasst mich auf das Besondere dieser Geschichte ein bisschen eingehen, weil jede Heilung hat ja so auch ein bisschen eine Besonderheit. Und da möchte ich aus diesem Zusammenhang ein paar Schlaglichter setzen. Das Erste, was hier sichtbar wird in dieser Geschichte, ist, dass dieses Heilungswunder geschieht nicht in einer gottesdienstlichen Versammlung, sondern es geschieht auf der Straße. Es geschieht draußen. Es geschieht sozusagen, hier in diesem Fall, vor dem Tor des Tempels. Nicht des Tempels selber, sondern des Tempelplatzes. Der Tempel stand auf einem großen Tempelplatz und da gab es Tore, die hineingeführt haben auf diesen Tempelplatz. Und genau vor so einem Tor hatte man den Gelähmten hingelegt und gehofft, dass er von denen, die eben da vorbeigehen und zu den Gebetszeiten kamen, dreimal am Tag hat man solche Gebetszeiten im Tempel gehabt, dass die Leute, die da vorbeigehen, ihm doch auch etwas geben würden. Nun, wir sehen darin zunächst einmal das eine, Heilung kann überall geschehen. Heilung ist nicht gebunden daran, dass es einen besonderen heiligen Ort gibt oder eine heilige Versammlung oder einen Gottesdienst oder so etwas. Jesus kann jederzeit an jedem Ort Menschen heilen. Das ist wichtig. Natürlich auch im Gottesdienst. Aber nicht nur. Und deswegen sollten wir nicht nur auf den Gottesdienst bezogen denken daran, dass wir für Kranke beten, sondern überall, am Arbeitsplatz, in den Wohnhäusern. Jesus hat sehr oft geheilt in der Wohnung von jemandem. Er hat aber auch geheilt in einem Gottesdienst, in den Synagogengottesdienstes. Da saß jemand, der hatte eine verdorrte Hand, eine verkrüppelte. Und er sprach ihn an und heilte ihn. In einem Gottesdienst. Es ist so verschieden, dass man das nicht festlegen darf. Was ich sagen will von Anfang an, alles, was mit Heilung geschieht, wo Jesus in das Leben eines Menschen eingreift und Heilung schenkt, ist nicht gebunden an einen bestimmten Ort, nicht an eine bestimmte Situation, muss nicht in irgendeiner Weise großartig vorbereitet werden, in irgendeiner Weise muss nicht eine fromme Stimmung vorhanden sein. Jesus ist in der Lage zu heilen, wo immer er möchte. Und ihr Lieben, das ist hier extrem wunderbar dargestellt, in diesem einen Bericht, weil hier wird diese Geschichte oder diese Begegnung erzählt als etwas, wo man den Eindruck hat, das ist wirklich vollkommen unerwartet und spontan geschehen an diesem Ort, wo niemand erwartet hat in diesem Moment, dass das passiert. Ihr Lieben, 5 Minuten bevor das geschehen ist, hat niemand damit gerechnet, dass jetzt ausgerechnet dort an dieser Stelle dieser Kranke gesund wird. Weder der Kranke hat daran gedacht, dass jetzt jemand vorbeikommt und im Namen Jesu ihm die Hand auflegt oder sonst etwas tut und dann um Heilung betet. Noch die Apostel, die da vorbeigekommen sind, es war ein ganz normaler Tag. Jeden Tag haben sie den hingelegt dort. Fast jeden Tag sind wahrscheinlich Petrus und Johannes da vorbeigegangen. Sie werden ihn schon öfters gesehen haben, vorbeigehen, weil sie ja auch öfters dort vorbeigegangen sind. Es war also eine ganz spontane Situation, die sich daraus entfaltet hat. Die Apostel sind nicht dorthin gegangen in den Tempel, um jetzt diesen einen Kranken zu suchen und zu sagen, im Namen Jesu steh auf und geh. Sie wollten in den Tempel, um zu beten. Der Gelähmte ist nur deswegen hingetragen worden, damit er Geld kriegt. Er hat nie und nimmer daran gedacht, dass er jetzt geheilt würde. Ihr Lieben, das ist typisch Gott. Er heilt, wann er will. Nun, das Dritte, was zu sagen ist, wenn es auch rein äußerlich nicht so ausgesehen hat, als dass das irgendwie geplant gewesen wäre, von Gott her war es ganz sicher geplant. Und das ist es, ihr Lieben, worauf wir offene Ohren und ein offenes Gespür brauchen, dass wir jederzeit bereit sind, dass Gott etwas tun möchte, dass er eingreifen möchte, auch in Situationen, wo wir gar nicht damit rechnen. Er kann es jederzeit tun und er kann jederzeit sozusagen das herbeiführen. Also diese Begegnung war natürlich arrangiert, aber nicht von den handelnden Personen, sondern von Gott war sie arrangiert. Es war so, dass natürlich Jesus wollte, dass jetzt die Stunde gekommen ist, um für diesen, dass dieser Gelähmte geheilt wird. Nun, und so passiert es eben eines nach dem anderen, dass der Gelähmte sieht, sieht den Petrus und Johannes vorbeigehen. Sehen heißt, er nimmt sie wahr. Wahrscheinlich hat er die Tage davor sie nicht wahrgenommen. Aber jetzt sieht er sie und nimmt sie wahr und spricht sie an. In den Tagen davor, wenn Petrus vorbeigegangen ist, hat er sie nicht angesprochen. Aber jetzt spricht er sie an. Und er hat nicht alle angesprochen. Ihr müsst euch vorstellen, da gehen hunderte Leute vorbei. Und der Bettler hat natürlich nicht jeden Einzelnen angesprochen. Geht gar nicht. Aber jetzt eben in diesem Sinne, manche hat er angesprochen. Und jetzt stoppt er geradezu mit seiner Frage, mit seiner Bitte, Petrus und Johannes. Und er bittet ihn natürlich nicht um Gesundheit. Er bittet sie um Almosen, um Geld. Und ihr Lieben, jetzt passiert eines nach dem anderen. Sie werden gestoppt. Und ich bin überzeugt, dass in diesem Moment erst dem Petrus und dem Johannes eine Offenbarung zuteil wurde, dass jetzt in diesem Moment eine Stunde ist, die Jesus gesetzt hat, um diesen Kranken zu heilen. Das haben sie vorher sicher nicht gewusst, sonst wären sie von sich aus schnurstracks hingegangen, dann wäre die Geschichte anders erzählt worden, dieses Ereignis. Sie haben erst in diesem Moment, wo sie gestoppt wurden und vor ihm standen, haben sie erkannt, da ist etwas, was Gott sozusagen jetzt vorbereitet hat, und sie bekamen ein übernatürliche Erkenntnis, dass Jesus jetzt seine Heilungskraft an diesem Kranken hier freisetzen würde. Eine Gewissheit, die übernatürlich war, die sie sich nicht einbilden konnten, die sie sich auch nicht machen konnten, sondern etwas, was in diesem Moment über sie gekommen ist. Und deswegen, ihr Lieben, weil das von Gott so arrangiert war, haben sie auch mit dieser Mut und Kühnheit sich dann vor diesen Kranken hingestellt und gesagt, sieh uns an. Und nachdem er sie angeblickt hat und die Aufmerksamkeit bekommen hat, sagt er nur einen einzigen Satz. Das kann man nur sagen, ihr Lieben, wenn man innerlich überzeugt ist, dass das, was man jetzt sagt, auch wirklich geschieht. Sonst ist es eine Katastrophe für den Gelähmten, wenn jemand das sagt und es passiert nichts. In diesem Sinne, ja? Er sagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, geh umher. Also steh auf und geh. Und um das noch zu unterstreichen, wie stark sie davon, vom Glauben überzeugt sind, dass das passiert, gibt er ihm die Hand und hebt ihn hoch. Und er steht auf und er geht. Ihr Lieben, wir sehen im Neuen Testament eine ganze Reihe von Heilungsgeschichten und Berichten, sowohl bei Jesus als auch bei seinen Jüngern, die so geschehen. Manchmal gibt Gott eine Gabe verschiedenen Menschen. Man nennt das Wort der Erkenntnis, eine prophetische Gabe, wo jemand von Gott eine Botschaft bekommt, einen Eindruck bekommt oder ein inneres Bild bekommt davon, dass Gott jetzt hier und heute jemanden heilen möchte. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das auch heute geschieht. Und dazu möchte ich einladen, nach der Predigt und auch nach dem Lobpreis, dass wir während des Lobpreises unsere Ohren öffnen, dass etwas geschieht, wie es bei Petrus und Johannes geschehen ist. Sie hatten eine übernatürliche Offenbarung, dass Jesus jetzt diesen oder jenen, diese oder jene Krankheit heilen möchte. Ich werde dann Gelegenheit geben. Vielleicht tut das Gott auch heute. Er muss es nicht tun. Er kann es tun. Wir wollen damit rechnen. Dass vielleicht ein paar dann aufstehen und sagen, ja, ich habe vom Herrn einen Eindruck, dass Jesus heute jemanden heilen möchte, der diese oder jene Krankheit hat. Ihr Lieben, aber Jesus heilt auch ganz anders. Er heilt auch dort, wo nicht unbedingt eine unmittelbare Offenbarung zuteil jemanden wurde, dass er jetzt in diesem Moment jemand heilen würde. Petrus zum Beispiel, zwei Kapitel später wird es berichtet, dass er umhergegangen ist im Lande und man hat die Kranken zu ihm hingebracht mit der Erwartung und mit der Bitte, bitte bete für diese Kranken, dass sie gesund werden. Da hat Petrus gebetet und sie wurden alle geheilt, heißt es dort. Nicht, er hat, und sie wurden nicht geheilt, weil Gott ihm eine unmittelbare Offenbarung gegeben hat, dass jetzt dieser und dieser, ganz genau dieser mit Namen geheilt wird, sondern er hat geheilt, weil Jesus grundsätzlich seinen Jüngern, und das sind wir, die wir Jesus in unserem Herzen haben, alle, den Auftrag gegeben hat, geht und verkündigt das Evangelium, heilt die Kranken. Das gehört zusammen. Jeder von uns ist gerufen, für Kranke zu beten, ob er nun ein unmittelbares Wort der Erkenntnis hat oder nicht. Das sind nur unterschiedliche Arten, wie Jesus es tut. Deswegen werden wir heute auch für Kranke beten, für die nicht ein prophetisches Wort freigesetzt wurde. Wir werden diejenigen herausrufen, die, für die vielleicht Gott ein Wort der Erkenntnis schenkt, aber wir werden auch andere herausrufen, die einfach krank sind und die von sich aus kommen und sagen, ich will, dass gebetet für mich für Heilung. Weil Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Das heißt, wir dürfen kommen, ohne eine übernatürliche Erkenntnis zu haben. Und wir dürfen beten, ohne eine übernatürliche Erkenntnis zu haben für jemanden, dass er geheilt wird. Ihr Lieben, das ist die Art und Weise, wie Jesus heilt, ganz verschieden. Und wir wollen alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Hier war es so, dass eben dieser Petrus und Johannes hier diese Heilung in dieser Weise durchgeführt haben, weil sie eine innere Vision bekommen haben, was jetzt Gott tun möchte. Und die Heilung geschieht. Sie geschieht, und das ist hier nun das Thema, das sich dann in den weiteren Versen entfaltet, immer mehr entfaltet, immer mehr entfaltet. Jetzt kommt der Name Jesu ins Spiel. Ihr Lieben, wenn der Name Jesu ins Spiel kommt, verändert sich immer die Situation. Und Petrus sagt, im Namen Jesu sei heil. Steh auf, geh. Petrus ist sich dessen hundertprozentig gewiss, er kann niemanden heilen. Kein Mensch hat die Fähigkeit, von sich aus zu heilen. Das ist nur möglich, wenn er beschenkt wird mit etwas, was von ihm kommt. Deswegen sagt er auch Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, also das, was du erwartest eigentlich, aber was ich habe, und das heißt, was ich bekommen habe von Jesus, das gebe ich dir. Ich bin nur ein Vermittler. Es ist nicht etwas von mir. Ich gebe dir etwas. In der Autorität dessen, der mir dieses jetzt zur Verfügung stellt, sage ich dir, steh auf und geh. Im Namen Jesu, damit ist die Person dieses Jesus benannt. Und es geschieht, dass nun durch die Kraft Jesu und nur durch die Kraft Jesu dieser Mensch vollkommen geheilt wird. Und ihr Lieben, es ist so wunderbar zu sehen, wie dann dieser Gelähmte, nachdem er geheilt worden ist, wie er dann sozusagen aufsteht und umherspringt und Gott zu loben beginnt. Aber lasst mich das eine noch sagen. Petrus hat gehandelt im Gehorsam. Er hat was gehört und hat es getan. So werden die Wunder Gottes freigesetzt. Jesus wollte diesen Mann heilen, aber er hat den Petrus gebraucht. Hätte Petrus mit diesem Eindruck nichts angefangen, hat gesagt, no, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich sag nichts, geh vorüber. Ja, dann wäre dieser auch nicht geheilt worden. Ihr Lieben, er gebraucht uns, er sagt, ihr sollt es tun, in meinem Namen, ich gebe euch die Kraft, aber ihr sollt es tun, deswegen betet für Kranke, betet für Kranke, betet für Kranke. Nicht nur, dass wir nur für Kranke beten, aber das ist ein Thema, um das es heute ja in dieser Weise geht. Und nun, das Interessante ist ja nun, dass das eine unglaubliche Auswirkung hat. Ihr Lieben, diese Heilung, die hier geschehen ist, hat eine Kettenreaktion hervorgerufen. Und genau das ist es, was Gott mit jeder Heilung eigentlich tun möchte, in irgendeiner Form. Hier ist es enorm, die Kettenreaktion. Die erste Reaktion ist zunächst einmal bei dem Gelähmten zu sehen. Der Gelähmte, er ist nicht nur derjenige, der nun erlebt in seinem Körper, dass da etwas heil geworden ist und kann deswegen aufstehen und umherspringen. Es wird deutlich gesagt, er sprang, ein Gelebter, der springt. Er ist nicht einfach nur so ein paar Schritte gegangen, sondern er ist gesprungen, unglaublich. Und das, sondern es geht noch viel mehr. Es heißt, und er fing an, Gott zu loben. Ihr Lieben, die ganze Begebenheit, die hier geschildert wird, geht über dieses Wunder hinaus in eine ganz andere Dimension noch hinein. Und das ist es, was immer bei einer Heilung wichtig ist zu verstehen. Heilung ist nicht Selbstzweck. Ist nicht nur, dass mein Körper an irgendeiner Stelle wieder heil wird und dann ist alles vorbei, sondern Heilung soll etwas auslösen, was den ganzen Menschen betrifft. Er hat angefangen, es heißt hier, er hat zwei Dinge getan. Er hat Gott gelobt und gepriesen. Und das zweite ist, er hat die Jünger, diese zwei Apostel, nicht mehr aus den Augen gelassen. Er ist ihnen nachgegangen. Er hielt fest an ihnen. Er hielt sich an sie. Er ist mitgegangen. Später, wie dann Petrus und Johannes eingesperrt wurden, ist er auch eingesperrt worden. Die Geschichte schaut so aus, dass er auch mit eingesperrt worden ist. Aufgrund dieser Heilung. Und auf jeden Fall, ihr Lieben, das ist sehr wichtig. Da ist etwas geschehen an dem Gelähmten, was nicht nur seinen Körper berührt hat, sondern auch sein Herz. Ihr Lieben, das ist wichtig. Jesus sucht immer unser Herz. Er benutzt oft unseren Körper als Eingangsstelle, wo er uns berührt und uns sagt, ich bin da für dich. Ich heile dich aus Liebe zu dir, aber ich will mehr. Nicht nur, dass du gesund wirst, sondern ich will dein Herz. Und so hat der Gelähmte verstanden. Er hat gewusst, das war jetzt nicht irgendetwas, wo er jetzt heute halt so nachhört, hat irgendjemand magische Kräfte, sondern verstanden, da hat Gott eingegriffen durch diesen Petrus. Und Gott hat sich mir bemerkbar gemacht. Und er will mich in seine Nähe rufen. Er hat verstanden, das ist ein Ruf Gottes an ihn, dass er ihm sein Herz öffnet. Dass er anfängt, in einen Kontakt mit ihm zu treten, mit Gott. Dass er anfängt, sein Leben auf diesen Gott auszurichten. Das zeigt sich darin, dass nun dieser Gelähmte mit den Jüngern mitgeht. Sie wollten unbedingt in der Nähe von diesen Jüngern erfahren, wer ist denn dieser Jesus, in dessen Namen sie mich geheilt haben. Es war ihm nicht egal, er hat nicht gesagt, Dankeschön und auf Wiedersehen, sondern er hat verstanden, das war ein Ruf. Ich möchte gerne wissen, wer ist dieser Jesus, in dessen Namen ich geheilt worden ist. Und er wurde mit großer Wahrscheinlichkeit ein Jünger Jesu. Er wurde mit großer Wahrscheinlichkeit auch einer, der sich in die Gemeinde Jesu hineinbegeben hat. Der Ausgangspunkt war die Heilung. Da hat er überhaupt nicht an Gott gedacht, der Gelähmte. Wieder der Petrus vorbeikommt. Und jetzt wird er ein Jünger Jesu. Und was passiert noch als Kettenreaktion? Die große Menge, die das beobachtet hat, reagiert mit großem Erstaunen, heißt es. Und sie laufen zusammen. Das waren Hunderte von Leuten, die sich dort am Tempelplatz bewegt haben. Sie sind zusammengelaufen und sie haben sich um diese Petrus und Petrus Johannes geschart. Sie haben sich sogar bedrängt. Und das war so in einer Weise, dass sich der Petrus genötigt gesehen hat. Das war wirklich wie eine Nötigung, dass er jetzt sozusagen gemerkt hat, ja, jetzt muss ich irgendetwas sagen. So wird es dargestellt, dass Petrus nun genötigt war, etwas zu sagen zu dieser Heilung, etwas zu sagen zu dem, was da geschieht ist. Und jetzt fängt er an, eine Predigt zu halten vor Hunderten von Leuten. Es hat begonnen mit dem Gelähmten da bei der Türe. Da sind Leute vorbeigegangen, haben den gar nicht beachtet. Und jetzt passiert ein Wunder. Und jetzt kommt die zweite große Predigt, die Petrus gehalten hat, vor Hunderten von Leuten. Und was ist der Mittelpunkt dieser Predigt? Jesus. Nicht die Heilung. Jesus. Heilung ist so wie ein Fingerzeig auf Jesus hin. Es gibt auch andere Dinge, die Jesus in uns hervorrufen kann, an irgendeiner Stelle, nicht nur Heilung. Er kann auch andere Dinge in unserem Leben tun, die einfach dazu gedacht sind, sei aufmerksam, richte dein Augenmerk auf mich. So wie wenn jemand einem anderen antupft und sagt, hör mal, ich will etwas von dir. Dann tupft man ihn an. Und so ist auch Heilung oft. Und andere Dinge geschehen auch oft. Viele Menschen merken es nicht, wie Jesus sie antupft. Oder ihnen etwas Gutes tut, um sie aufmerksam zu machen auf sie. Hier wird das sehr deutlich. Und jetzt fängt Petrus an, über Jesus zu reden. Und er sagt, dieser Jesus, er ist gestorben am Kreuz. Für eure Sünden. Dieser Jesus, er ist auferstanden. Und er ist der Herr. Er lebt. Er ist nicht im Grab. Und weil er lebt, deswegen, und weil er unser Erlöser geworden ist am Kreuz, deswegen ruft er jetzt als Lebendiger die Menschen in seine Nachfolge. Und er ruft, kehrt um, kehrt um, kehrt um, bekehrt euch. Das ist der Ruf, der immer von Jesus ausgeht. Wenn ein Mensch berührt wird von ihm, dann hat es immer zur Folge, dass Jesus ruft, kehr um, ändere dein Leben. Was heißt umkehren? Umkehren heißt, ich gehe diesen Weg. Und das ist ein Weg, in dem Jesus nicht im Mittelpunkt des Lebens steht. Das ist ein Weg, der uns immer weiter von Gott wegführt. Das ist ein Weg, wo das eigene Ich am Thron des Lebens sitzt und bestimmt. Gott ist nicht wichtig. Sünde ist ein Weg ohne Gott. Vielleicht kommt er ein bisschen vor, man braucht ihn manchmal hier und da. Da bittet man ihn um Nothilfe. Aber im Grunde genommen bestimme ich selber über mein Leben. Und Jesus sagt, nein, kehr um. Das heißt, ich drehe mich um. Das ist eine lebensentscheidende Veränderung. Das ist eine Lebenswegänderung. Und jetzt gehe ich auf Jesus zu und sage, Jesus, bitte vergib mir meine Sünde. Jesus, du bist für meine Sünde gestorben, du bist mein Erlöser. Du hast mich erlöst von dieser schrecklichen Plage der Sünde und der Sündhaftigkeit und der Verlorenheit. Ich möchte mein Leben dir geben. Komm du in mein Leben herein und bestimme es. Ich will jetzt, dass du auf dem Thron meines Lebens sitzt und geh in diese Richtung. Das will Jesus. Er will nicht nur uns ein bisschen helfen in unserem Leben, dass es besser wird. Das will er auch, weil er will, dass wir in einem guten Zustand leben. Wir sind ja seine Kinder. Aber er will mehr, als uns an dieser oder jenen Stelle zu heilen. Er will unser Herz. Und er will uns offenbaren, wer er ist. Und ihr Lieben, das geschieht so in dieser Geschichte mehr und mehr. Denn nachdem Petrus diese Predigt gehalten hat, da kommt es dazu, dass nun nicht nur die Leute ihm zujubeln, sondern es wird sichtbar, dass es auch Gegner Jesu gibt. Gegner Jesu gibt. Und diese Gegner, die sind nicht zu verachten. Ihr Lieben, und seht ihr, das hat dazu geführt, das ist die nächste Folge in dieser Kette, dass Petrus und Johannes wegen einer Wohltat, die sie getan haben, eingesperrt werden. Jemand hatte etwas gegen, nicht sie, sondern gegen Jesus. Ihr Lieben, das ist Tatsache bis heute. Es gibt nicht nur Freunde von Jesus. Es gibt auch Gegner Jesu. Es gibt auch viele, viele Menschen, die Jesus ablehnen. Aus verschiedenen Gründen. Für die einen ist er gleichgültig. Was kann mir dieser Jesus schon bieten für mein Leben? Spielt keine Rolle für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, was er mir geben kann. Man verniedlicht Jesus. Man hat keine Ahnung, wer eigentlich Jesus ist, aber braucht ihn nicht so in diesem Sinne. Manche lehnen ihn entschlossen ab und sagen, ich brauche für mein Leben ganz sicher nicht Jesus, weil ich kann mein Leben sehr gut selber führen. Das ist eine Entscheidung gegen Jesus. Andere halten Aussage über Jesus und die Botschaft über Jesus für gefährlich. Die Christen für gefährlich. Sie reden etwas, was sehr gefährlich ist. Die Oberen des Volkes, haben bei dem Gelähmten, also bei den Jüngern das getan. Das, was sie ja sagen über Jesus, ist gefährlich. Sie reden über Jesus als einen, der lebt. Sie reden über Jesus als einen, der König sein möchte in unserem Leben. Sie reden als jemand, der unser Volk und die Religion unseres Volkes verführen möchte in eine andere Richtung. Was ist, wenn alle anfangen, diesen Jesus nachzufolgen? Vielleicht ist er noch ein Umstürzler, der dann praktisch auch das ganze Volk aufwiegelt gegen die Herrschenden und so weiter. Ihr Lieben, das ist bis heute im Nahen Osten, im Mittleren Osten, in China, in Nordkorea. Man kann hinschauen, wo es will. Die Christen werden nicht gleichgültig behandelt, sie sind gefährlich. Versteht ihr, das war immer so, auch hier. Und dann sperren sie Petrus und Johannes ein und es kommt zum Verhör. Und ihr Lieben, das ist wunderschön geschildert, dieses Verhör in Kapitel 4 dann. Und sie stellen sie vor den Hohen Rat und die Frage, um die es geht, ist nicht, warum habt ihr das getan? Und was habt ihr denn vor, wenn ihr solche Dinge predigt? Sondern sie sagen, in welchem Namen habt ihr das getan? Sie wussten genau, das ist der springende Punkt. Nicht Petrus ist gefährlich und Johannes, sondern dieser Jesus. Dieser Jesus. Ihr Lieben, wer Jesus ins Blickfeld bekommt, so wie er wirklich ist, der kann nicht mehr an ihm einfach nur so vorübergehen und zur Tagesordnung übergehen. Wer Jesus wirklich begegnet, wer ihn wirklich an sich heranlässt und die Augen öffnen lässt, wer ist, der muss eine Entscheidung treffen. Für ihn oder gegen ihn, es gibt nichts anderes. Und darum ist dieser Bericht ein Augenöffner. Es werden die Augen geöffnet. Und Petrus und Johannes predigen nun auch vor dem Hohen Rat. Und sie erzählen das, was über Jesus das Wichtigste ist. Und sie sagen drei Dinge noch einmal. Das erste, Jesus ist der Messias. Jesus ist derjenige, der von Gott gesandt wurde in diese Welt, um die Menschen zu erlösen. Deswegen ist er gekreuzigt worden. Er ist deswegen auf die Welt gekommen, um in den Tod zu gehen. Und zwar nicht aus Jux. Oder es war auch kein Unfall, sondern es war geplant. Denn als Jesus gekreuzigt wurde, hat Gott die Sünde der ganzen Welt auf ihn gelegt, um uns zu befreien. Und Jesus ist auferstanden. Das haben sie verkündigt vor dem Hohen Rat. Er lebt. Er kann dein Leben verändern. Und er ruft uns Menschen in diese Erlösung hinein. Und darum, ihr Lieben, fasst der Petrus das Ganze zusammen und diese Stelle, die am Anfang gewesen ist, Apostelgeschichte 4, Vers 12, die will ich jetzt nochmal zum Schluss in Erinnerung rufen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und Petrus fasst diese ganze Predigt zusammen in dem Satz, nachdem er über Jesus gesprochen hat, sagt er noch einmal, und es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ihr Lieben, in einem Satz ist alles ausgesprochen, was eigentlich christlicher Glaube meint. Wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Paulus, also Petrus sagt, es gibt keinen anderen in diesem gesamten Universum. Dem gesamten Universum. Es gibt keinen Namen, der in diesem Universum ausgesprochen, bekannt gemacht wurde, als der Name Jesus, der etwas für uns getan hat, was kein anderer für uns tun könnte. Ihr Lieben, mit diesem Satz macht Petrus Jesus unverwechselbar, unvergleichbar. Man kann ihn nicht durch einen anderen Namen auswechseln. Es gibt eine Liste von Menschen, von großen Persönlichkeiten in dieser Welt, die vieles für die Menschheit getan haben, die viele Errungenschaften für die Menschheit, von der wir heute noch leben, getan haben. Da könnte man eine Liste aufstellen und in diese Liste passt Jesus nicht hinein. Wir dürfen ihn nicht einordnen unter vielen anderen, die auch Großes getan haben für die Menschheit, weil Petrus sagt, es gibt keinen anderen. Aus dieser Liste gibt es keinen anderen außer Jesus. Das hebt ihn aus allen heraus, der was getan hat. Der den Menschen Rettung bringt. Das andere Wort dafür ist Heil. Das sind zwei Worte, die man, kann man, das ist Wort, ist im Griechischen kann man mit beiden Worten übersetzen. Rettung bringt. Und ihr Lieben, genau das ist es, was die Menschen am meisten brauchen. Und dafür müssten den Menschen die Augen geöffnet werden. Weil sie wissen das nicht von selber. Sie glauben, sie sind eh ganz gute, anständige Menschen. Sie wissen nicht, dass sie eigentlich Sünder sind. Und Sünder heißt, ich gehe meinen eigenen Weg. Da kann man sehr anständig dabei sein. Da kann man viele gute Dinge tun. Aber Jesus spielt keine Rolle. Gott, der mir das Leben gegeben hat, ist draußen. Oder ein bisschen spielt er eine Rolle. Das ist, dieser Zustand ist Sünde. Ich gehe einen Weg ohne Gott, mehr oder weniger. Und der endet in der Verlorenheit. Denn wenn wir so von Gott weggehen, sind wir immer getrennt von ihm. Und wenn wir dann sterben, bleiben wir in dieser Trennung. Wir sind auf ewig von ihm getrennt und auf ewig verloren. Das ist ein Drama. Und Jesus sagt, ich will das nicht. Ich bin deswegen auf die Welt gekommen, um den Menschen zu helfen. Ich nehme diesen sündigen Zustand auf mich. Er ist darunter gestorben, damit wir freigesetzt werden, damit uns Vergebung geschieht. Ihr Lieben, das ist das Schönste, was es gibt. Wenn Jesus uns halten zur Schuld legt, wenn er uns diesen verkehrten Zustand, in dem wir uns bewegen, abnimmt. Und wenn wir uns umdrehen und uns jetzt auf Jesus zuwenden, das andere ist Erlösung, Rettung, ewiges Leben, Befreiung zu werden. Petrus hat es formuliert, auch in einem seiner Predigten im Umfeld von Wer den Namen Jesus anruft, soll gerettet werden. Das ist das Evangelium vom Himmel. Jeder, der den Namen Jesus anruft, und anruft heißt nicht, dass ich ihn nenne, dass ich ihn kenne, dass ich weiß, wer es ist, sondern anruft, das heißt, da trete ich eine Beziehung zu ihm. Da lasse ich mich ein auf ihn. Da gebe ich ihm mein Herz. Da lasse ich ihn auf den Thron meines Lebens treten. Warum? Weil ich erkannt habe, ich bin ohne ihn verloren. Ich lebe in Trennung von Gott. Und das ist nicht das, was Gott gemeint hat. Das ist es, das, auch was wir für die kleine Nora gebetet haben, dass Gott ihr die Augen öffnet. Dass sie sieht, dass auch Jesus für sie gestorben ist. Und dass sie ihr Leben ihm gibt, diesem Jesus. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir sozusagen umdrehen und nun Jesus aufnehmen, dann mit ihm, wenn er in unserem Leben ist, dann bringt er das ganze Paket von Heilung, das ganze Paket von Befreiung, das ganze Paket von Vergebung, das ganze Paket von ewigem Leben. In diesem Heil ist alles drinnen. Ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dieses Paket, dass wir gerettet werden, ist nicht ohne ihn zu bekommen, nur mit ihm. Er gibt es nicht einfach ab in uns und sagt auf Wiedersehen. Er sagt, wenn du willst errettet werden, dann brauchst du mich, nicht nur die Sache Errettung. Wenn du Vergebung haben willst, dann brauchst du mich als Person. Wenn du ewiges Leben haben willst, dann brauchst du mich. Du musst mich hineinnehmen, dann bekommst du das. Und ihr Leben, darum können wir so mit großem Vertrauen beten, dass Menschen geheilt werden, weil Jesus in uns lebt und weil wir wissen, in diesem Heil ist auch das Angebot von Heilung als ein Bereich, in dem sich das auswirkt, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und manchmal beginnt Jesus noch bevor er in einem Leben auf dem Thron sitzt, einen Menschen zu berühren durch Heilung, um ihn aufmerksam zu machen. Ich will auf deinen Thron. Er heilt auch Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben, aber eben deswegen, damit sie letztlich umkehren, dass sie etwas erleben mit ihm, dass sie überzeugt von der Liebe Gottes. Und ihr Lieben, darum wollen wir jetzt in diesem Vertrauen, dass er das Heil für uns gewirkt hat. Als er am Kreuz starb, ist er auch für unsere Krankheiten gestorben. Durch seine Wunden, die er auf sich genommen hat, sind wir geheilt. Das heißt, da ist uns ein Heilungsangebot. Nun ist dieses Heilungsangebot nicht etwas, was jetzt schon in letzter Vollendung überall durchbricht. Eines Tages, wenn wir bei ihm sein werden, da gibt es keine Krankheit mehr, da gibt es keine Sünde mehr. Solange wir auf Erden sind, gibt es das alles noch.
Aber es fängt jetzt schon an, hier auf dieser Erde, dass Jesus anfängt, seine Heilungskraft freizusetzen. Bei dem, bei dem, bei dem und immer mehr und immer mehr. Und das ist es, was wir erbitten. Wir können niemand garantieren, dass er geheilt wird. Aber wir können darum bitten. Und ich glaube, dass Jesus anfängt, noch viel mehr Menschen zu heilen, hier auf dieser Erde, aus seiner Liebe heraus, als wir es bis jetzt gesehen haben. Amen.